Chaos Computer Club.
If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Petit Fou, heute zum Thema USB-Ladegerät am Rad. Ich bin der Sir Goofy und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Ich mache ja gerne Urlaub mit dem Fahrrad. Nämlich meine Freundin und wir nehmen unsere beiden Fahrräder, packen unser ganzes Gepäck in Taschen und dann fahren wir durch die Gegend. Das ist total schön, weil kann man einfach die Gegend fahren, Gegend angucken, abends suchen wir uns einen Zeltplatz und dann kann man schön im Zelt übernachten, dann braucht vorher nichts planen. Unterwegs hält man im Supermarkt an, kauft sich was Schönes zu essen und hat einen super entspannten Urlaub. Und das mache ich sehr gerne in Holland, weil dort die Fahrradwege sehr gut ausgebaut sind. Dort gibt es so ein Fahrradknotennetzwerk, wo an jeder Straßenecke quasi so ein Fahrradknotenpunkt ist und da auch eine passende Karte aufgestellt ist. Und dann kann man sich einfach anschauen, so von ich fahre von Knoten 13 zu Knoten 42, zu Knoten 23, zu Knoten 75. Und daran baut man sich einfach seine Route zusammen und fährt dann einfach entlang. Und wenn einem dann auffällt, so von, ach ja, ich möchte, da vorne ist aber schöner oder da ist die Straße schöner, dann fährt man einfach da lang und kann so ganz flexibel seine Route anpassen. Und das mache ich total gerne, weil es ist super entspannt und man kann halt wirklich sehr frei entscheiden, was man tun möchte. Man muss also nicht irgendwie eine gewisse Route abfahren. Ja, wir planen meistens einfach nur so ein ungefähres Ziel und fahren dann so in die Richtung und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und das Schöne ist, Campingplätze braucht man in der Regel auch nicht vorab reservieren, anders als bei Hotels. Da kann man einfach irgendwie auftauchen. Ein Plätzchen für zwei Leute mit dem Zelt ist meistens auch noch da. Und so kann man wirklich sehr flexibel in seinem Urlaub agieren. Das lässt sich sehr toll kombinieren mit dem Zug, weil Züge sind ja mittlerweile barrierefrei und haben so Fahrradabteile. Und da kann man dann einfach seine beiden Fahrräder in den Zug reinschieben, mit dem Gepäck darauf und dann einfach irgendwo hinfahren, wo man entspannt Fahrrad fahren kann. Und dann schiebt man das Fahrrad wieder raus und dann kann man losfahren. Und so hat man nicht das Problem, dass man irgendwie Fahrräder ins Auto und Gepäck noch irgendwie dazu und dann am Zielort irgendwie Fahrräder zusammenbauen, sondern einfach das Fahrrad zu Hause packen, dann in den Zug schieben und am Ende aus dem Zug herausschieben. Und ja, in der Regel passt das Fahrrad auch noch da in den Aufzug, dann braucht man nicht mal das Fahrrad die Treppe rauf oder runter tragen. Das ist eine wirklich tolle Sache. Und das kombiniere ich dann mit OpenStreetMap. Das leistet mir dabei immer ganz tolle Hilfe, weil diese OpenStreetMap-Karten, das ist quasi so die Wikipedia für Karten. Diese Karten, die werden halt auch von Freiwilligen gepflegt. Das heißt, die Karten, die sind sehr präzise. Und das Schöne ist wirklich, dass diese Karten sehr präzise und genau sind. Und wenn dort dann zum Beispiel ein Weg eingezeichnet ist, dann ist der in der Regel auch da. Und da ist auch mal jemand drüber gelaufen, weil der muss erst ja mit seinem GPS-Gerät vermessen. Und ja, wenn dort ein Poller eingezeichnet ist oder eine Treppenstufe vorhanden ist, dann ist es auch an der Karte drin zu sehen. Das heißt, man kann darauf sehr gut navigieren. Und insbesondere, wenn man halt zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist und es einem wirklich wichtig ist, dass man halt nicht da irgendwo vor irgendwas stecken bleibt und da nicht weiterkommt. Da ist das wirklich eine sehr praktische Sache. Und ja, ich benutze dazu OSM-End. Das ist eine Android-App, die halt diese OpenStreetMap-Karten anzeigt. Das Schöne ist, darauf kann man dann navigieren. Man kann sie auch einfach nur anzeigen mit seinem aktuellen Standort darauf. Das sehr Schöne ist, dass man die Karten dort auch offline herunterladen kann. Das heißt also, es hat eine Offline-Funktion. Man kann also dann die Karten herunterladen und dann funktioniert die ganze App auch offline, inklusive Navigation und Orte finden und ähnlichem. Das heißt, man braucht nicht unterwegs Internet zu haben. Sehr praktisch, wenn man unterwegs ist und zum Beispiel im Ausland kein Roaming hat. Dann kann man das trotzdem noch weiterverwenden. Und man kann bei OSM einfach als Fahrrad-Overlay einschalten und dann werden dann wichtige Punkte für Fahrräder angezeigt, plus Fahrradrouten, diese eben angesprochenen Fahrradknoten-Netzwerkpunkte Und das macht das Ganze super praktisch, weil man dann einfach die Karte aufmacht, dann dort seinen Standort anzeigen lässt und dann sieht man einfach schon, ja, welche Fahrradrouten es gibt oder welche Fahrradwege es gibt. In Deutschland gibt es zum Beispiel die ganzen offiziellen Fahrradwege, zum Beispiel vom Land NRW, die sind dort eingezeichnet und dann kann man einfach damit herumfahren und braucht nicht mal die Navigationsfunktion zu benutzen, sondern kann einfach dann das benutzen, um dann ja nicht um dann zum Beispiel die guten Fahrradrouten zu identifizieren, sodass man nicht auf irgendeiner unschönen Straße mit zum Beispiel viel Verkehr fährt, während dann drei Straßen weiter dann irgendwie ein offizieller Fahrradweg wäre, der viel besser geeignet wäre zum Fahren. Und das Ganze ist Open Source und gibt es auch im F-Droid Store, sodass man es auch komplett ohne Google auf seinem Android-Telefon verwenden kann. Aber Handys brauchen ja Strom. Und ja, beim Fahrradfahren ist ein Handy in der Hand halten auch nicht schön. Deswegen braucht man beim Fahrradtour auch einen Handyhalter. Das Wichtigste dabei ist halt die stabile Befestigung sowohl des Handyhalters am Fahrrad, zum Beispiel am Lenker, als auch am Handy, damit zwischen Lenker und Handy eine feste Verbindung besteht. Denn wenn das Handy herunterfällt, ist das typischerweise ein Totalschaden bei modernen Smartphones und das ist uncool. Ja, wir wollen alle keine kaputten Geräte haben, weil wir haben unsere Geräte sehr gern. Mein persönliches Gefühl ist, dass Aluminium besser als Plastik ist bei Handyhaltern. Also ich habe mir einen Handyhalter gekauft, den man festschrauben kann am Lenker. Da kann man das Handy einklemmen, mit so einer Rindelschraube festziehen und dann wird das richtig festgehalten und das hält auch sehr gut fest. Als ich mir das gekauft habe, habe ich so ein bisschen herumgeschaut und da war so häufig die Erfahrung, dass halt Plastikhalter, zum Beispiel wenn dann die Klammer am Lenker aus Plastik besteht, dass das dann doch irgendwie brechen kann und dann fliegt der Handyhalter zusammen mit dem Handy auf den Boden und das Handy ist kaputt, was uncool ist. Deswegen dann doch besser den Aluminiumhalter kaufen, auch wenn der was teurer ist. Und schauen, was man, weil ein guter Handyhalter, der lohnt sich in jedem Fall, weil wir ja doch eher teure Geräte reinklemmen. Wichtige Erfahrung dabei war noch, dass man den Winkel einstellen können sollte, um das Handy so zu drehen, dass man da gut drauf schauen kann, weil wenn man so von schräg oben oder von schräg unten drauf schaut, dann kann man die Karte schlecht ablesen. Ich hatte mir zuerst eine Tasche gekauft, die man mit Klettverschluss am Rahmen befestigen kann. Das hat sich nicht bewährt. Auf der einen Seite, weil halt der die das Handy dann doch auf dem Mittelholm lag von meinem Fahrrad, als auch, dass man den Winkel vom Handy nicht richtig einstellen konnte und es häufig gespiegelt hat. Ja, also ja, ich habe deswegen einfach einen normalen Halter, wo man das Handy einfach einklemmen kann, ohne Regenschutz, ohne Möglichkeit, eine Powerbank anzubringen und auch ohne Dämpfung. Ja, Regenschutz ist offensichtlich, dass es halt cool wäre, wenn man halt bei Wind und Wetter fährt, das Gerät auch schützen kann. Die Möglichkeit, eine Powerbank anzubringen, um das Handy zu laden, wenn es leer ist, ist auch ganz praktisch, insbesondere bei längeren Touren, aber wenn man das morgens aufgeladen hat, dann kommt man meistens auch noch so durch den Tag. Was ich auch noch gesehen habe, ist, dass vor allem bei irgendwie modernen iPhones und in Verbindung mit hohen Motorrädern, dass man so viele Vibrationen bekommt, dass sich da diese mechanische Verwackelschutz von der Kamera davon beschädigt werden kann, weswegen da dann doch eine Dämpfung sinnvoll wäre. Was zum Beispiel bei meinem Halter gar nicht der Fall ist, weil da wird einfach das Handy festgeschraubt mit dem Aluminiumhalter, mit dem Lenker verbunden. Das heißt, alle Schläge, die halt vom Boden auf den Rahmen vom Fahrrad übertragen werden, kommen dann auch bei dem Handy an. Aber ich habe halt auch nicht so ein modernes Gerät und benutze es auch nicht so viel unterwegs am Fahrrad, dass ich da Probleme sehe. Sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man da jetzt irgendwie Heavy User von ist. Also damit können wir das Handy schon mal am Fahrrad befestigen und dann damit auch herumfahren, was sehr praktisch ist, aber irgendwann ist der Akku auch leer. Und da kommt dann so die Frage von, ja, was mache ich denn jetzt? Vor allem bei längeren Fahrradtouren ist es dann doch irgendwie so, dass gegen Abend dann das Handy leer ist. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, ja, ich habe doch hier so ein Fahrraddynamo vorne an meinem Fahrrad dran. Das ist ja mittlerweile so ein Narbendynamo, der läuft also die ganze Zeit mit, der ist in der Radnabe mit eingebaut. Und ja, da habe ich mir die Frage gestellt, kann ich daran nicht auch mein Handy aufladen? Wäre voll praktisch, weil ich habe, das Ding ist ja eh da, das produziert auch die ganze Zeit Strom. Das heißt also, zum Beispiel mein Fahrradlicht, das kann ich einfach mit dem Schalter an der Lampe einschalten, beziehungsweise es schaltet sich sogar automatisch bei Dämmerung ein. Und tagsüber habe ich so eine Sorte Tagfahrlicht, was einfach so zwei LEDs sind, die noch nebenbei leuchten, damit man mich besser sehen kann. Und ja, das läuft ja eh schon mit und das könnte man ja nutzen, um dann sein Handy dran aufzuladen. Und ja, heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was ich dazu herausgefunden habe. Ja, weil der Fahrraddynamo, der ist ja dauerhaft verfügbar und ohne großen Leistungsverlust, weil der einfach mit eingebaut ist, früher, anders als die Mitlaufdynamos früher, die dann irgendwie ans Rad geklemmt werden mussten und dann irgendwie so ein bisschen mehr schlecht als recht funktioniert haben. Laufen die jetzt einfach mit. Typische Fahrradbeleuchtung, die funktioniert mit 6 Volt und benötigt 3 Watt und dazu sind diese Dynamos auch ausgelegt. Ja, mein persönlicher Tipp ist Fahrradlampe mit Standlicht vorne und hinten, was ich auch habe, und eine gute Lampe kaufen. Da gibt es mittlerweile sehr tolle Modelle mit LEDs und Standlicht vorne vor allem, ist auch sehr praktisch, dass man einfach, wenn man vor der Ampel anhält, auch einfach im Dunkeln im Winter gesehen wird. Standlicht hinten ist mittlerweile so State of the Art, das hat eigentlich jeder, aber auch das gibt es auch mittlerweile für vorne und das ist sehr praktisch. Leider sind solche Lampen relativ teuer, also erstaunlich teuer, wenn man so in den Laden geht und auch im Internet schaut. Diese ganzen Lampen, ja, müssten offiziell Prüfzeichen haben und so, da muss man sie ja wirklich aus Deutschland kaufen. Und ja, zugelassene Lampen sind wirklich relativ teuer. Aber in Verbindung mit so einem Nabendynamo ist das wirklich eine super komfortable Situation. Ich habe zum Beispiel einen Dämmerungsschalter dabei, das heißt, ich habe mit dem nichts gar nichts zu tun. Ich kann einfach fahren und das Fahrrad macht den Rest automatisch. Also es ist wirklich sehr komfortabel. Ja, und jetzt soweit mein Gedanke, man könnte damit ja sein Handy aufladen, weil dieser Fahrraddynamo, wie gerade schon gesagt, der hat 6 Volt und kommen 500 Milliampere bzw. 3 Watt hinten raus. Und wenn man sich erinnert, was an seinem USB-Port ankommt, da kommt per Standard 5 Volt raus und 500 Milliampere, allerdings Gleichstrom, während beim Dynamo typischerweise so ja, ungleich gerichtete Wechselspannung irgendwie rauskommt. Aber das ist ja schon sehr ähnlich. 6 Volt, 5 Volt, beides 500 Milliampere, das ist ja schon sehr ähnlich. Ja, das könnte man auch nutzen. Und wir nehmen also einen Gleichrichter, machen aus dem Wechselspannung Gleichspannung und da brauchen wir noch einen Step-Down-Wandler, der aus diesen 6 Volt 5 Volt macht und da kann man damit ja sein Handy laden. Soweit der Gedanke. Ja, soweit der Gedanke, aber es gibt ja doch einige Challenges. Auf der einen Seite haben wir an dem Dynamo, der ist nicht dafür gemacht, um Handys zu laden, sondern um da irgendwie eine Glühbirne dran zu hängen. Zumindest dafür sind die damals designt worden. Und Glühbirnen, die sind sehr, vertragen so ziemlich alles, während Handys doch sehr empfindlich beim Laden sind. Auf der einen Seite haben wir an dem Dynamo Wechselspannung. Und sehr hohe Peakspannungen können da möglich sein, wenn man so ein bisschen im Internet herumschaut, irgendwie so 70, 80 Volt unter Umständen, was ein bisschen blöd ist, deswegen diese ganzen LED-Lampen auch noch so extra Dioden drin haben, um diese ganze, um genau diese Peakspannungen abzufangen. Und wenn man ein Fahrrad mit einem Nadendynamo hat, dann merkt man auch, wenn man es so schiebt und das Licht anhat, dass es vorne so ein bisschen flackert. Man hat also wirklich, ja, dass die Ausgangsleistung von dem Dynamo sehr stark schwankt nach Geschwindigkeit. bei sehr geringen Geschwindigkeiten kommt also sehr wenig Strom und Spannung an, bei höheren dann entsprechend mehr. Und das ist bei Lampen natürlich kein Problem, weil dann ist das Licht einfach aus oder leuchtet nicht so stark. Handys detektieren allerdings Probleme am Ladegerät und schalten dann ab. Ein schwankender Ladestrom ist auch schlecht für Akkus. Akkus möchten eigentlich möglichst gleichmäßig geladen werden. Deswegen da eigentlich auch typischerweise ein Pufferakku noch erforderlich, wie ich wäre, um den dazwischen zu schalten. Und eine weitere Challenge ist auch, dass man ja halt nur eine relativ geringe Leistung hat, nämlich diese 6 Volt, 3 Watt, 5 Watt Milliampere. Wenn man so etwas baut, muss das auch relativ effizient sein, weil wir relativ geringe Leistung haben, wollen wir da natürlich möglichst viel davon benutzen. Ja, also es sind doch einige Challenges, einfach so von hier an der einen Seite Nabendynamo, andere Seite Handy, dazwischen ein Step-Down-Wandler und ein Gleichrichter reicht nicht ganz aus. Man braucht also schon noch ein bisschen mehr. Aber das klingt alles noch ein bisschen einfach, aber in der Praxis ist USB-Laden auch nicht so einfach, wie ich tue da 500 Milliampere 5 Volt rausgeben, also so 2,5 Watt. Weil das war früher mal so, als vor 20, 25 Jahren USB spezifiziert wurde, dann haben sie sich überlegt, wir tun da irgendwie so Mäuse anschließen oder andere Peripheriegeräte. Wie viel Strom brauchen die denn? Naja, irgendwie haben die irgendwie sowas Niedriges spezifiziert, 5 Volt, 500 Milliampere. Das reicht, um hier so eine Maus anzuschließen oder eine Tastatur. Aber für ein normales Gerät, also zum Laden von Geräten, hat da niemand dran gedacht. Deswegen haben die ganzen Geräte zwar einen USB-Stecker, aber es gibt ganz unterschiedliche Ladestandards. Also der Stecker ist standardisiert, aber die Ladestandards, da gibt es verschiedene andere. Auf der einen Seite dieses Standard-USB 500 mAh, dieses langsame Laden, aber heutzutage lädt man alle Geräte sehr viel schneller. Da gibt es Sachen wie 5 Volt mit bis zu 2000 mA. Gibt auch proprietäre Ladestandards, zum Beispiel von Qualcomm Quick Charge. Da wird dann mit dem Ladegerät ausgehandelt, wie viel Spannung und wie viel Strom da fließen soll. Das kann bis von 5 bis 22 Volt variieren, bis zu 4,6 Ampere, also sehr, sehr viel mehr, als wir hier vorne am Anfang gesehen haben. Und ja, später jetzt mit USB Power Delivery, so der neueste Shit, auch kann man also dann sehr viel Strom über USB-C-Kabel übertragen und da gehen sogar gibt es Standardisierungen bis zu 20 Volt, 3,25 Ampere oder mittlerweile sogar noch mehr, womit man dann zum Beispiel auch sein Notebook versorgen kann. Zum Beispiel mein Notebook, das ich hier gerade habe, das wird auch über USB-C mit 65 Watt versorgt und das ist der gleiche Stecker, der an meinem Handy dran ist. Ich kann auch mein Handy an dieses Gerät dran, an das Netzteil dran stecken. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es lädt auch und es lädt auch relativ schnell. Und ohne dass es dann mein Handy in Flammen aufgeht, weil es zum Beispiel mit 20 Volt nicht zurechtkommt, dann handelt das Handy mit dem Netzteil aus. Ja, ich hätte gerne nur 18 Volt oder 12 Volt oder was es auch immer braucht. Und dann gibt das Netzteil ihm die Spannung und dann kann das Handy damit laden. Und das Ganze habt ihr auch schon mal gesehen, wenn jetzt habt ihr euer Handy nehmt und das mit eurem Computer verbindet und einfach dann das per USB-Kabel mit eurem Computer anschließt, dann steht da vielleicht im Display drin, dass es geladen wird. Aber manchmal steht da auch nur langsames Laden und dann steht da hinten noch so geschätzte Ladezeit. Und wenn man das Display anhat, ist die Ladezeit wahrscheinlich ziemlich unendlich. Ansonsten macht man dafür viele, viele Stunden, sehr viel mehr, als man das normalerweise gewohnt ist. Wenn man das an sein USB-Ladegerät anschließt, wird man normalerweise sein Gerät lädt. Und da merkt man wirklich, was die großen Unterschiede sind zwischen diesen verschiedenen Ladenstandards, zwischen dem normalen USB, diesen 5 Volt, 500 Milliampere und zum Beispiel USB Power Delivery, wo man dann sehr viel mehr Leistung beziehen kann. Ja, gut, aber wenn man jetzt sagt von, na gut, versuchen wir es mal mit diesen 500 Milliampere, bauen wir mal einfach so eine, bauen wir doch mal ein Ladegerät für den Fahrraddynamo. Da gibt es schon verschiedene Kauflösungen und ja, diese Kauflösungen, die können Output liefern 5 Volt, 300 bis 800 Milliampere, je nach Fahrraddynamo und Geschwindigkeit und nach Kauflösung. In der Praxis ist das allerdings mittlerweile weniger als der Display-on-Stromverbrauch von normalen Geräten. Also das, was das Gerät verbraucht, wenn ihr das Display anhabt und wahrscheinlich relativ hell stehen habt, weil ihr gerade draußen unterwegs seid und die Sonne scheint. Und ja, vielleicht noch 4G anhabt oder GPS anhabt, weil ihr damit gerade navigiert. Und ja, dann ladet ihr zwar gerade euer Handy mit eben über eben euren Nabendynamo, aber der Akku bleibt auf dem gleichen Ladestand oder entlädt sich sogar. Ja, und deswegen lohnt sich das Ganze wirklich nur bei langen Distanzen und bei konstant hohen Geschwindigkeiten, weil bei stark schwankenden Geschwindigkeiten oder geringen Geschwindigkeiten, wie wir sie zum Beispiel typischerweise in der Stadt haben, kriegt man gar nicht ausreichend hohe Spannungen zusammen, damit das Gerät überhaupt lädt. Und wenn das ganze Zeit nur an und aus oder den Ladevorgang an startet und wieder abbricht, schadet das auch nur dem Akku und man hat wirklich kaum kriegt kaum Strom in den Akku selber rein. Deswegen ist das wirklich so ein Nischending, was ich vielleicht früher mit alten Geräten, wo die Akkus noch kleiner waren, mehr gelohnt hat. Aber mittlerweile bei modernen Smartphones macht das irgendwie kaum noch Sinn. Ja, es gibt Kauflösungen. Ich habe mal drei verschiedene vorgestellt. Einmal den Kemner Bicycle USB Charger. Der hat keinen Pufferakku, den kann man kaufen. Kostet 25 bis 30 Euro. So eine Box, da kann man auf der einen Seite dann seinen Nabendynamo anschließen, andere Seite USB und dann damit sein Gerät laden. Ja, ist die günstigste Lösung. Dann gibt es von Busch und Müller das USB-Werk. Da ist ein Pufferakku drin, kostet dafür allerdings auch deutlich mehr Geld, ca. 60 Euro. Und es gibt auch einen Forumslader, das ist aus dem Forum vorgegangen. Das ist mittlerweile sehr fancy, da ist irgendwie eine App dabei und jede Menge coole Features. Gibt es auch als Bausatz oder als Fertiggerät. Das fängt so bei 100 Euro an, kann auch noch deutlich teurer werden. Und da sieht man auch schon, das ist irgendwie doch eine relativ teure Geschichte. Gut 30 Euro ohne Pufferakku. Da braucht man noch einen Pufferakku dazwischen, weil man ja nicht seinen Handyakku kaputt machen möchte. Dann braucht man noch eine günstige Powerbank dazu, die gleichzeitig laden und entladen kann, damit ihr konstant euer Handy ladet, während ihr auch den Pufferakku ladet. Gut, Powerbank kostet so 10, 20 Euro. Da kommt man also mit wahrscheinlich noch so Versandkosten so auf 50 Euro für dieses ganze Projekt. Was noch im Rahmen ist, aber wie gesagt, man gewinnt nicht viel. Denn alternativ könnte man einfach auch eine große Powerbank anschließen. Eine große Powerbank hat so 20.000 mAh. Das entspricht so circa 40 Stunden Laden via Dynamo, wenn wir so daran denken, wir laden so mit 3 bis 500 mA. Beziehungsweise 40 Stunden klingt nicht so viel, aber bei 20 Stundenkilometern entspricht das dann doch irgendwie einer Strecke von 800 Kilometer. Das heißt also, ja, man muss schon echt weit fahren, um halt irgendwie so einen nennenswert Energie damit zu generieren, um dann sein Gerät zu laden. Ja, die Alternative sind wie gesagt Powerbanks. Was man da immer sieht, sind dann so diese Milliampere-Angaben. Milliampere sind Tausendstel Ampere. Das bezieht sich übrigens nicht auf diese 5 Volt, sondern auf die verbauten Akkus. Und diese verbauten Akkus sind in der Regel diese Lithium-Akkus. Die haben nur 3,7 Volt. Das heißt, das wird nochmal runter transformiert auf von 5 Volt, mit dem die geladen wird oder mit was auch immer die geladen werden, auf diese 3,7 Volt für die Akkus, und damit werden die dann geladen. Und darauf bezieht sich immer die Stromangabe, die Stromangabe. Ja, ein typischer Handy-Akku hat so 3.000 bis 5.000 mAh heutzutage. Also mein was kleineres Pixel 4a hat einen 3.000 mAh-Akku. Größere Smartphones haben eher 5.000 mAh. Und typische Powerbanks, die haben so zwischen 2 und 20, vielleicht 30.000 mAh, wenn man sehr große hat. Diese 2.000 mAh Powerbanks, das sind eher so Werbegeschenke, damit kriegt man sein Handy nicht mal geladen. Damit kann man vielleicht sonst sein Headset laden, aber das ist eher so Gimmick. Ich nutze die immer, um damit meine USB-versorgten Blink-Installationen zu betreiben. Dafür eignen die sich die sehr gut, vor allem weil man sie auch sehr gut wieder laden kann an allen möglichen Ladegeräten. Normale Powerbanks, die man so kauft, die haben so 10 oder 20.000 mAh. Die 10.000 mAh Akkus, das sind so die kompakten, die haben so die Größe von dem Handy. 20.000 mAh Akkus, Powerbanks, die sind schon was größer, etwa doppelt so dick. Und die sind schon relativ groß, aber man kriegt sie immer noch in seine Hosentasche rein. Ja, und da sehen wir schon, dass man halt so ein, dass man vom Energiespeichern her doch sehr günstig einfach große Mengen Strom mitnehmen kann, weil so eine Powerbank, die kostet so 10, 20, 30 €, je nachdem. Wenn man eine günstige große Powerbank kauft mit 20.000 mAh, kostet die so 20 € im Laden. Und da sehen wir schon, eine Powerbank, die man in 40 Stunden oder bei 800 Kilometern lädt, die kann man einfach für 20 € im Laden kaufen, während die ganze Ladelösung schon 50 € kostet, wenn man das günstigste wählt, was man bauen kann. Das lohnt sich irgendwie nicht so ganz. Denn ja, so eine Powerbank lädt das Handy 2 bis 4 Mal. Das heißt, wenn man so eine große Powerbank hat, da kann man einfach ja, 4 Mal sein Handy mitladen. Damit kommt man also schon, ja, da reicht es schon aus, wenn man die Powerbank 2 Mal in der Woche lädt, um dann jeden Tag einmal sein Handy voll zu machen. Denn es gibt sehr gute Alternativen, nämlich Steckdosen. Steckdosen gibt es nämlich fast überall. Klar, jetzt sagt ihr von, ich bin jetzt hier beim Fahrrad unterwegs, aber Steckdosen gibt es trotzdem fast überall. Zum Beispiel im Badezimmer. Da sind die häufig, um seinen Föhn zu betreiben oder seinen Rasierer zu betreiben. Auch auf Campingplätzen zum Beispiel. Also auch wenn ihr irgendwie mal unterwegs seid und dann irgendwo duschen geht, da ist ein Badezimmer und dort ist auch eine Steckdose. Und da kann man einfach sein Ladegerät anstecken mit der Powerbank und die eben aufladen. Und das reicht ja auch, wenn man das 2 Mal die Woche macht. Oder auch Restaurants. Restaurants haben auch überall Steckdosen. Wenn ihr mal schaut, gibt super häufig Steckdosen irgendwo. Ja, allein schon, damit die Putzfrau ihren Staubsauger irgendwo einstecken kann. Und die kann man natürlich verwenden, um dann mal schnell seine Powerbank aufzuladen. Wichtig ist halt, dass man da ein schnelles Ladegerät hat, das halt nicht mit 500 mA lädt, sondern mit ja, 2, 3 Ampere und dann die Powerbank halt auch in der Stunde wieder voll bekommen kann. Und damit kommt man sehr gut voran sein. Man hat wirklich überhaupt keine Steckdosen. Was allerdings extrem selten ist, weil so, naja, selbst wenn man irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs ist, möchte man schon ab und zu mal duschen. Und auch wenn man das nicht jeden Tag macht und nicht jeden Tag auf dem Campingplatz steht, was in Deutschland oder Holland zum Beispiel eher die Ausnahme wäre, weil Wildcampen eher nicht drin ist. Selbst dann reicht es, wenn man halt mal alle paar Tage seine Powerbanks wieder auflädt. Die Alternativen sind zum Beispiel Solarpanels. Die gibt es auch fertig zu kaufen. Man kann Solarpanels kaufen, einfach im Internet fertig anzuklicken, die man auslegt und damit dann seine USB-Geräte laden kann oder zum Beispiel seine Powerbank laden kann. Und das kann man halt auch fertig kaufen, kann man dann zum Beispiel einstecken und dann mitnehmen. Oder man kann seine Akkus auch einfach am Auto laden. Die haben alle so 12 Volt Zigarettenanzünder. Da kann man auch einfach mit dem passenden Ladegerät seine Powerbank dran aufladen. Und das heißt also, wenn ihr zum Beispiel irgendwie auf dem Festival seid und da vielleicht mal überhaupt gar keinen Strom habt und auch voll aus Dixi-Klos keine richtige Steckdose habt, kann man das halt dann auch einfach irgendwo ins Auto legen und aufladen oder halt im Notfall ein Solarpanel irgendwo hinlegen und dann damit seine Akkus aufladen. Das ist alles sinnvoller und schneller, als wenn man da sich eine Selbstbaulösung mit Nabendynamo baut. Denn am Nabendynamo laden lohnt sich fast nie. Man könnte sich natürlich irgendwelche Edge Cases überlegen. Ich mache die Weltumrundung und habe zum Beispiel keinen Platz, um irgendwie viele Sachen mitzunehmen. Und deswegen kann ich kein Solarpanel mitnehmen, weil das dann doch ein gewisses Packmaß hat. Oder ich fahre irgendwie irgendwo hin, wo es nur neblig ist und kein Licht und halt aber auch keine Menschenseele mit einer Steckdose. Da könnte sich eine solche Bastelei lohnen, aber man muss halt, wie gesagt, auch dann sehr lange, relativ schnell fahren, um halt auch entsprechend Strom zu erzeugen. Und heutzutage verbrauchen halt Geräte so viel Strom, dass man mit so einem Akku nicht so weit kommt, mit dem Nabendynamo nicht weit kommt. Und gleichzeitig sind Akkus so klein und günstig geworden, dass man halt sehr gut viel Strom mitnehmen kann, sodass man auch viele Tage einfach überbrücken kann und dann halt ohne Strom auskommen kann. Und natürlich kann man sich auch natürlich auch einfach Strom sparen, indem man sagt, ich muss jetzt nicht den ganzen Tag hier mein Handy anhaben mit der Karte an zur Navigation, sondern ich schaue nur ab und an drauf und dann kommt man natürlich schon sehr viel weiter. Insbesondere wenn man dann auch noch in abgelegenen Gebieten ist, dann kann man ja auch die Sendefunktion abschalten, sodass man halt nicht die ganze Zeit das Handy nach der versucht, eine Verbindung zu finden zu einem Sendemast, den es eh nicht gibt. Und dann halten Akkus erstaunlich lange von Telefonen. Ja, und ja, damit möchte ich abschließen. Ja, ja, Projekte können nicht immer erfolgreich sein, aber Vorteil hiervon ist, ich habe festgestellt, dass es sich halt doch eher nicht lohnt, bevor ich es gebaut habe und mich dann geärgert hätte, dass es sich nicht lohnt oder nicht richtig gut funktioniert. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Chaos Computer Club!